ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieser, ja, das sage ich völlig unbescheiden, Perle in der ARD Audiothek, der Podcast von Elefant, Tiger und Co. Wir haben uns mal wieder ins Gondwanaland zurückgezogen. Ich meine, wir sind schon stark in vorweihnachtlicher Stimmung. Und da tut es doch eigentlich ganz gut, dieses schöne, gleichbleibende Klima hier zu haben. Einer, der sich darüber auch sehr freut, weil er, wie er mir gerade sagte, sehr gern das ganze Jahr über in kurzen Hosen unterwegs ist, das ist Maurice Volkmann. Maurice, sei herzlich gegrüßt.
Hi, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Maurice, du bist, ich sag mal, ein Neuling tatsächlich hier, zumindest bei mir im Podcast. Und wer sich auch sonst bei Elefant, Tiger und Co. auskennt, das öfters guckt, sagt sich, Moment mal, so oft habe ich den Namen jetzt aber noch nicht gehört. Maurice, nur mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Wie lange bist du hier in Zoo Leipzig?
Tatsächlich bin ich hier so ein bisschen das Küken hier in Zoo Leipzig.
Ja.
Ich bin jetzt fast genau 3 Monate erst hier, also wirklich erst frisch gebacken.
Und du schmeißt dich gleich voll rein in Podcast, Elefant, Tiger und Co. Also das reizt dich auch ein bisschen.
Das volle Programm, da bin ich sehr gerne dabei. Da bin ich auch immer hellhörig, da mache ich gerne mit.
Aber heute soll es gar nicht so im Vordergrund um dich gehen, im Hintergrund natürlich schon. denn du möchtest uns hier, zumindest dem Namen nach, was über eine junge Frau erzählen, über Diana Meerkatze.
Genau.
Entschuldige bitte, dieses Wortspiel muss einfach sein. Natürlich die Frage. Meerkatze, das sind Primaten. So viel habe ich schon gelernt. Mit Katzen hat das nichts zu tun.
Nein, also Katzen sind nicht, auch wenn es der Name schon fast verrät, aber wir haben eher weniger was damit zu tun. Diana Meerkatzen. Meerkatzen ist so ein Begriff aus
vergangenen Zeiten vermute ich mal. Für mich klingt das ein bisschen wie das Meerschwein, was ja auch überhaupt nicht schwimmen kann und natürlich auch kein Schwein ist.
Das ist
ähnliche Herkunft?
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Vergleich. Die Herkunft ist tatsächlich anders kontinental, muss ich sagen. Die kommen auch aus Afrika, die anderen eben aus Südamerika. Das ist eben halt aus dem Begriff, wie die dort, wo die herkommen aus Afrika, genannt werden. Das klang eben halt wie Katze oder Meerkatze.
Okay.
Und deswegen hat man das ins Deutsche so umgewandelt. Aber hat weder was mit Meer noch was mit Katzen zu tun.
Und jetzt darf ich noch die Diana abfragen. Was ist das? Sind das nur weibliche Tiere? Nein.
Nein, haben beide Geschlechter, männlich und weiblich. Tatsächlich kann ich da gar nicht so viel zu sagen, warum die Diana mehr Katzen heißen.
Auf jeden Fall klingt es aber total nach Eleganz. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei den Tieren definitiv, das kannst du doch bestätigen, oder? Das sind elegante Tiere.
Total. Also Diana mehr Katzen sind grundsätzlich sehr schöne Tiere.
Ja.
Die werden auch so als die schönsten Meerkatzen betitelt, weil die ein sehr farbenfrohes Fell haben und ein sehr markantes und sehr einzigartiges Aussehen.
Das heißt, die leuchten oder wie darf man sich dieses Fell vorstellen? Ist das einfarbig?
Nee, man könnte es auch schon fast eine der farbenfrohsten Säugetiere nennen, weil die haben mehrere verschiedene Farben. Sie haben an sich schwarzes Fell, das ist so die Grundfarbe. Die haben aber einen schönen braunen Akzent am Rücken, so eine, ähnlich wie eine Schabracke. Die haben weiße Zeichnungen am Oberschenkel, weiße Kehle, weißen Kehlsack und auch so weiße Akzente im Gesicht. Es ist total eine bunte Mischung dort, aber auch mit Systemen, die sehen wirklich toll aus.
Bei Primaten geht es ja auch in der Größe total, sagen wir mal, durcheinander. Wie groß darf man sich jetzt die Diana-Meerkatze vorstellen?
Also es ist tatsächlich auch die größte Meerkatze, nicht nur die schönste, auch die größte Meerkatze.
Ja.
Da wird so ein strammer Mann schon bis zu 75 cm.
Okay. Und
so eine Frau so 54 cm.
Also das ist jetzt zum Beispiel kein Tier, das auf eure Schulter springen darf oder sollte?
Sollte und darf auch nicht.
Das, ja,
okay. Das sind so ein 5 Kilo schwerer Diana-Meerkatzenmann, den hat man wirklich ungern so in seiner Nähe.
Wie groß ist euer Bestand? Was habt ihr an Diana-Meerkatzen hier bei euch?
Hier im Gondwanaland haben wir 4 Diana-Meerkatzen. Da haben wir einmal den Jack, das ist der Mann, das ist auch so der Anführer der Gruppe. Mit 19 Jahren, auch schon gutes Alter. Dann haben wir da die Monifa, das ist sein treues Weibchen. Die leben schon seit sehr langer Zeit hier. Und die beiden Kinder von denen, die Dara und den Jobali, aus dem letzten Jahr, der Jobali und die Dara aus dem zweiten Jahr, also von vor 2 Jahren.
Das ist auch eine Gruppe, die so zusammenbleiben kann oder muss da irgendwann der Nachwuchs weg?
Meerkatzen leben in der Natur, in großen Gruppen.
Ja.
Da sagt man wirklich bis zu 35 Tieren. Und die bestehen eben aus einem Männchen, das ist so ein bisschen der Anführer, der Aufpasser, kann man so sagen. Und da unter eben stehen dann mehrere Weibchen, wirklich so ein Dutzend Weibchen. Und dann die von dem Jungen, von dem Mann und dem Weibchen abkommenden Jungtiere. Und da kann man sagen, die Weibchen, die bleiben eine sehr, sehr lange Zeit in der Gruppe. Die haben gar keinen Stress, wirklich bis über die Geschlechtsreife. Die Männer haben da so ein bisschen das Nachsehen. Die müssen noch kurz vor der Geschlechtsreife die Gruppe verlassen, sonst gibt es eben mal Ärger mit dem Chef.
Okay. Und das hat er jetzt aber zum Beispiel dann schon durch oder wird das in Zoos anders geregelt? Dann wird er quasi abgegeben in andere Zoos, oder?
Genau. Ich meine, jetzt haben wir einen jungen Mann da, der ist erst ein Jahr alt.
Okay.
Der braucht noch 2 Jahre, bis in die Geschlechtsreife kommt und dann muss man gucken, was passiert. Also grundsätzlich auch in Zoos halten sich die Tiere tatsächlich dran, dass wenn es in Natur so ist, dass sie nach einer gewissen Zeit abwandern, passiert es meistens auch eben halt in der Haltung von Tieren.
Ja.
Und da müssen wir sehen, es kann mal sein, dass dann ein bisschen 1-2 Jahre dazwischen liegen, je nachdem, wie sich das Jungtier verhält, also eben halt, wie sich der Mann verhält. Wenn er keine Lust mehr auf das Tier hat, dann zeigt das auch. Dann gibt es halt ein bisschen Stress, ein bisschen Druck in der Gruppe. Und wenn der Jungtier ein bisschen, wenn das Jungtier ein bisschen zu aufmüpfig wird, dann müssen wir das auch ein bisschen entschärfen.
Das Verhalten von Affen, da gibt es ja auch ganz verschieden, aber so ein Klassiker ist immer frech. Frech und kess. Wie würdest du die Diana-Meerkatzen beschreiben?
Das trifft vollkommen auf die
zu. Okay.
Also, ich als Primatenpfleger habe jetzt, seitdem ich hier im Gardwanderland bin, wirklich die erste Ehre, mit Meerkatzen zu arbeiten.
Ja.
Und die sind wirklich sehr, sehr frech. Wir haben nicht so viel Kontakt zu denen, aber den Kontakt, den ich zu ihnen habe, da testen die mir wirklich jeden Tag aufs Neue. Das ist wie so ein kleines Kind, was gerade was Böses macht.
Ja.
Und du sagst es, es soll es nicht machen, es macht es trotzdem.
Hast du da mal ein Beispiel? Kannst du mal was beschreiben? Also zum Beispiel dir das Futter klauen, wenn du
reinkommst. Sehr gerne.
Ja.
Morgens ist immer so das Wichtigste. Morgens müssen sie eben halt in ihren Stall. Das ist ein ganz wichtiges Ritual, weil ich eben mit den Tieren ungern auf die Anlage gehe. Und dann sperre ich die in den Stall ein und dann, da gibt es Futter. Und jetzt die Anfangszeit war es immer sehr stressig mit den Vieren, weil die haben mich ausgetestet. Sie wollten mich erstmal kennenlernen, die wollten wissen, wer oder was ich bin. Und dann war das so. Der Jack, der hat sich meistens gar nicht gezeigt, der Mann. Der hat immer geguckt und gesagt, oh nicht, der schon wieder, war dann weg. Der war dann mehr oder weniger abgeschrieben. Die anderen drei, sprich das Weibchen, die Monika mit ihren beiden Kindern, das ist dieses Dreiergespann, die haben mich wirklich immer getestet. Die standen in der Tür quasi, das ist so ein kleines viereckiges Loch, kann man sich so vorstellen, und standen da zu dritt, wie eigentlich 3 Meerkatzen da reinpassen könnten, und haben mich angestarrt. Da habe ich gesagt, geht ihr bitte rein, gucken dann nach rechts in den Stall, wo auch das Futter schön auf dem Silbertablett mehr oder weniger Silber steht, und haben mich angemeckert, von wegen, ich habe Hunger. Und dann habe ich gesagt, ja, da ist Futter. Und dann war es teilweise so, ein Jungtier ist rein, hat sich was geholt, ist wieder raus. Und dann kann ich natürlich nicht zumachen, weil die in der Tür stehen. Ja, und das ging dann die ganze Zeit so weiter, bis man irgendwann Schluss sagen muss, sonst ist der Stall auch irgendwann leer.
Ja, ja.
Aber die machen das die ganze Zeit. Und das ging dann wirklich über Monate so, dass ich die kaum bis gar nicht einsperren konnte, nur wenn ich Glück hatte und die ein bisschen ausgetrickst habe, schnell Schieber zu und dann waren sie drin irgendwann. Wenn die mal zu dritt alle hungrig auf das sich Futter gestößt haben.
Sind die dabei eigentlich auch laut? Also sind das laute Primaten?
Ja, also es ist sogar sehr wichtig, dass sie laut sind, weil Kommunikation ist eigentlich nur durch Laute. Und da sie immer im Regenwald leben, in großen Bäumen müssen die sich und in großen Gruppen müssen die immer sich zurechtfinden und auch untereinander. Und bei den Weibchen ist es dann wirklich so ein lautes Kreischen, Ziepen, kann man so sagen.
Also ein stressiger Klang, ja.
Nicht auf Dauer schon, genau.
Ja, ja.
Und beim Mann ist es so ein Krächzen und so ein Brüllen und Rufen. Also es unterscheidet sich dann auch ganz gut, was das angeht.
Aber es schaukelt sich jetzt nicht so hoch wie bei Schimpansen zum Beispiel? Oder brauchst du da manchmal schon Ohrenschützer?
Wenn sie im Stall sind, ich direkt daneben bin und die Türen zu sind, dann wäre es also angenehm. Aber mit Schimpansen kann man es, glaube ich, nicht vergleichen. Das ist nochmal eine andere Ausnahme.
Das Freche im Verhalten haben wir jetzt angesprochen. Sind die auch Kess, indem sie auf euch zugehen? Oder seid ihr gar nicht so nah dran, dass die euch eben zum Beispiel, was wir sich mal auf den Rücken springen könnten oder eben einfach nur mal ins Bein zwicken oder sowas?
Nee, also an sich sind die uns gegenüber sehr zurückhaltend. Wie gesagt, wir vermeiden den direkten Kontakt teilweise auch. Also den Mann, der ist nie mit uns auf der Anlage. Das ist strikt nicht geduldet, weil da einfach ein sehr hohes Gefahrenpotenzial ist. Wenn sich die Dreiergruppe, von der ich gerade erzählt habe, nicht einsperren lässt, dann gehe ich auch mit denen auf die Anlage.
Ja.
Dann ist es aber eher so, das ist dann eher so ein Tolerieren, so miteinander auf der Anlage. Die sind eher auf der oberen Ebene, auf den Seilen und auf den Vorsprüngen. Die beobachten mich dann mal. Das Einzige, was dann wirklich ist, dass sie über mich hier rüberklettern. Und die wissen, die Sachen sind nass, sei es jetzt Blätter oder Seile, und dann springen die noch schön drauf und die springen quasi über mich rauf auf das Ding und dann bin ich erst ein bisschen nass.
Ja,
das machen
die
tatsächlich mit Absicht. Also die
Pisa. Die wissen, was sie tun.
Die wissen mehr als genug, was sie tun.
Ja. Und ich sag mal, bei den kleinen Äffchen habe ich dich ja auch schon mal beobachtet, die dir quasi was aus der Hand nehmen bei der Fütterung. Das macht er bei den Meerkatzen, machst du das nicht?
Das eher schon. Das ist uns auch ein bisschen wichtig, weil wir wollen die Tiere jetzt nicht handzahm kriegen, aber wir wollen die Tiere immer aus der Nähe sehen.
Ja.
Und da ist Futter die beste Möglichkeit. Immer wenn ich Futter schneide, habe ich immer für jeden ein großes Stück da, dass ich jeden auch persönlich mal an die Hand holen kann, in Anführungsstrichen. Das passiert am meisten im Stall. Im Stall gibt es eigentlich zu 90% das Futter. Und dann kommt jeder mal ran, dann kann ich einmal kurz in die Augen gucken, kann dann zumindest die vordere Partie sehen, sprich Beine, Brust und sowas, Ohren, kann alles mal kurz kontrollieren und dann sind sie auch schon wieder weg. Also die machen wirklich einen langen Arm, die wollen nur nicht zu nah an mich ran,
ja.
Aber das ist so das Nächste, was ich so an dem Tier habe.
Sind die denn garstig untereinander oder frech auch untereinander?
Unterschiedlich. Ja, die beiden Geschwister. Die beiden Geschwister haben sehr viel miteinander zu tun und da kann man das wirklich wie... zwei Jungs in Jahren von 6 Alter wahrscheinlich vorstellen.
Ja, ja, ja.
Das jüngere Jungtier genießt noch sehr viel Aufmerksamkeit von der Mama. Das darf auch noch an den Zitzen, auch wenn da, glaube ich, gar keine Milch mehr produziert wird, wird es gegroomt, also gelaust von der Mama. Und der andere ist ein bisschen außen vor. Und das stört dem teilweise auch.
Kann man auch verziehen, jawohl.
Ja, und dann kommt er eben halt auch und stört diese Zweisamkeit so ein bisschen, zieht ihn am Schwanz, zieht ihn an den Haaren, springt quasi auf das Jungtier drauf. Das ist auch wirklich nur zwischen den Jungtieren. Die Mama wird in Ruhe gelassen, aber er will auch die Aufmerksamkeit von dem Jungtier haben, weil es gerade eben halt spielen möchte oder dem Erfrischischen langweilig ist.
Aber eine Maßregelung durch die Eltern gibt es da jetzt nicht?
Ist nicht in dem Fall, aber wenn das andere Jungtier zu aufdringlich wird, wenn das andere Jungtier, also das Ältere, darf gar nicht mehr an die Zitzen.
So, ja.
Und dann wird es weggescheucht. Oder generell, auch wenn es ums Futter geht, kann man teilweise beobachten, wenn Mama und die Dara, also die Junge, da ist, die dürfen zuerst ans Futter. Wenn der andere zuerst am Futter ist, dann wird er weggescheucht.
Also klare Reihenfolge wird da auch eingehalten.
Genau, ja.
Du erwähntest jetzt schon Regenwald und natürlich auch die Seile. Da schließe ich mal raus, das sind gute Kletterer.
Total. Müssen sie auch sein. Der natürliche Lebensraum von Diana-Meerkatzen ist eben wirklich... dichte Regenwälder und dort leben sie auch ganz oben, meistens sogar in den Baumkronen, wirklich in bis zu 20, 30 Meter Höhen.
Also der Boden ist gar nicht ihr Ding?
Nein, gar nicht.
Dann geht es so richtig klassisch von Ast zu Ast springend oder wie geschickt sind die da oben?
Ja, auch springend, aber eher weniger, weil es wirklich ein sehr dichtes Geäst ist, deswegen laufen sie oder krabbeln sie meistens eher auf vier Beinen, wirklich von Ast zu Ast, aber auch horizontal können sie wahnsinnig gut klettern, lassen sie wirklich sehr gut.
Auch der Schwanz quasi als fünfter Arm, sind die da auch geschickt?
Nee, der ist mehr oder weniger nur ein Gleichgewichtsorgan.
Ja.
Das ist aber ganz interessant, weil die Jungtiere, wenn sie auf die Welt kommen, für ein, zwei Jahre, dort ist es tatsächlich zum Greifen, aber weniger zum Klettern, sondern eher sich bei der Mama festzuhalten.
Wo leben die eigentlich hier im Gondwanaland? Also wenn du sagst, dass die so gute Kletterer sind, habe ich natürlich sofort Angst, dass die hier überall sind.
Die sind auf einer Anlage,
also ja,
in einem Gehege und teilen sich das Gehege mit den Zwergflusspferden.
Dort hinten sind sie?
Ja, genau. Also quasi in Afrika, wo sie auch leben und vorkommen.
Und wie kommen die so miteinander klar? Also ich meine, gut, du bist jetzt noch nicht die ganze Zeit da, hast vielleicht die Vergesellschaftung nicht von Anfang an mitbekommen, aber du siehst ja schon, ob die Freunde sind oder ob sie sich dulden.
Es funktioniert, das kann man auf jeden Fall sagen. Und
ja.
Ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt Akzeptanz oder Toleranz ist, aber sie leben einfach miteinander. Es ist wie in einer Zwecks-WG, die machen ihr Ding und die Zwecksflüsse dürfen ihr Ding machen. Die kommen sie eigentlich selten bis gar nicht in die Quere. Ich habe auch mal Bilder gesehen, wie es eben halt im Laufe der Zeit war. Da war es auch mal, dass eben halt die Meerkatze auf dem Rücken von einem Zwecksflussfeld steht.
Das wollte ich gerade sagen, so zu Unterhaltungszwecken, den anderen da unten mal ein bisschen piesacken, das hast du jetzt noch nicht erlebt oder so?
Habe ich noch nicht erlebt, aber kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ja. Wie geht's eigentlich den Diana-Meerkatzen in ihrem eigentlichen Lebensraum? Wenn du sagst, dichter Regenwald, da habe ich ja immer so Sorge, da ist der Bedrohungsstatus bestimmt hoch.
Ist er, leider, muss man ganz ehrlich sagen. Die Diana-Meerkatzen leben mit ihren direkt nahen Verwandten, also mit der Unterart, dem Rolloway-Meerkatzen, in einem sehr, sehr kleinen Teil in Afrika.
Ja.
In Westafrika, so ganz unten an der Küste quasi, an der Elfenbeinküste.
Ach, da wo es so diesen Knick macht.
Den Schwenk
dort macht,
genau. An der Elfenbeinküste und das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Verbreitungsgrad. Dementsprechend, wenn sie im Urwald leben, weiß man, es gibt einfach regelmäßige Waldrodungen, Lebensraumverringerungen und dort leiden die auch schon sehr drunter. Und ein sehr großer Feind von denen sind wir Menschen. Also die eben halt dort einheimischen Jäger jagen die Tiere auch eben halt für verschiedene Zwecke. Der Pelz oder der Fell ist wunderschön und dort ist eben halt Bushmeat, also das Verzehren von von Tieren im Wald oder von generell von einheimischen Tieren sehr vertreten. Und der offizielle Bedrohungsstatus von den Meerkatzen ist eben halt stark bedroht.
Stark bedroht. Das heißt, es ist ein Bestand, der schon noch sich allein erhalten kann,
ja.
Aber es ist in Gefahr sozusagen.
Ja.
Und wie sieht das in Zoos aus? Ist der, sagen wir mal, zum Beispiel in der europäischen Zoos die Anna-Meerkatze verbreitet?
Es ist so ein bisschen im Kommen tatsächlich.
Ja, ja.
Also es ist jetzt schon natürlich eine etwas häufigere Meerkatze. Über die Jahre ist die Tendenz steigend gewesen, weil die sich eben mal durch Attraktivität und eben halt durch die Unterart, die Wallaway-Meerkatze, ein toller Botschafter für Artenschutz ist.
Ja, ja. Natürlich auch bei diesem Look, wenn es gerade auch noch so ein gut aussehendes Tier
genau,
letzten
genau.
Endes ist. Ich weiß, du bist noch nicht so lange hier, aber natürlich frage ich, wie gut läuft denn die Zucht hier im Zoo Leipzig? Hast du dich ja bestimmt eingelesen. Ist das hier erfolgreich oder sind die relativ neu bei euch?
Mit den Dianameerkatzen?
Ja.
Die läuft sehr gut. Da auch so klein bisschen hinter die Kulissen. Wir haben tatsächlich auch aktuell noch zwei Jungtiere, die in der Gruppe vorher waren.
Ja.
Die haben sich dann so ein bisschen zerstritten und in aktueller rückwärtiger Haltung.
Okay.
Also wir haben insgesamt 4 Jungtiere. Also würde ich sagen, läuft die Zucht sehr, sehr erfolgreich. Die Monifa und der Jack, die machen, haben es im Verlauf der Jahre wirklich sehr, sehr gut gemacht und haben wirklich viele Nachkommen gehabt.
Wie spürst du das oder wie merkst du das, dass die sich einander annähern? Hast du das in den 3 Monaten jetzt schon mal erlebt, dass es, sagen wir mal, dass jetzt, ich weiß nicht, sagt man bei Affen auch Brunftzeit? Nein, das sagt man glaube ich nicht, oder?
Nein, Brunft nicht. Eher Hitze. Also,
Hitze, genau. Natürlich. Ja.
So nennt man das bei denen. Habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Ich kann auch gar nicht sagen, ob das bei denen jetzt nochmal vorkommt, weil beide eben halt schon in ein recht gutes Alter gekommen
okay.
sind. Noch
ja.
eben halt mit den anderen beiden Jungtieren zu tun haben. Da hat man eben bei Dianameerkatzen ein Geburtsintervall von 1 bis 2 Jahren und der eine ist eben ein Jahr alt. Aber jetzt sieht man auch keine Schwangerschaftsmerkmale. Also da kann ich noch nicht, da kann ich aktuell nicht viel zu sagen.
Wie haben die denn, du hast ja schon erzählt, wie sie am Anfang auf dich reagiert haben. Ja. Nun hast du ja ein paar Monate schon hinter dir. Würdest du sagen, ihr pflegt schon ein freundschaftliches Verhältnis oder ist es eher Kollegen oder du bist eben derjenige, der Futter bringt und deswegen schon ein guter Mensch sein muss? Wie würdest du das einschätzen?
Das Wort benutze ich gerade ganz gerne, auch Toleranz tatsächlich.
Ja, ja.
Also die letzten 2 Wochen, die waren sehr, sehr gut und aktuell, das messe ich ein bisschen daran, lassen die sich extrem gut von mir einsperren morgens.
Ja.
Und das heißt schon was. Sie vertrauen mir, in den Stall zu kommen. Und ich, dass sie hinter denen die Tür zumachen kann. Also es funktioniert sehr gut. Ich darf sie angucken, nicht in die Augen, aber ich darf sie eben halt mustern, darf sie beobachten, ohne dass sie mir drohen. Und der Jack, der weiß, dass ich da bin, das war eben das größte Problem, weil Mann und Mann, ich bin halt, ich kann ihnen Konkurrenz machen. Und auch der weiß, dass ich da bin und es stört ihn nicht. Er kommt auch rein, ich darf ihn dann auch einsperren. Also das funktioniert mittlerweile sehr gut.
Aber das mit dem in die Augen schauen, das ist auch so klassisch. Ja, wie was weiß ich, im Vorfeld von einer Jahrmarktschlägerei, guckt denjenigen bloß nicht zu tief in die Augen, der denkt sofort, jetzt geht's, das ist bei den Affen genauso.
Ja.
Darfst du nicht, oder ist das bei allen Tieren so?
Also ich würde es nicht hundertprozentig auf alle Tiere
über... Sagen wir alle Primaten?
Bei Primaten größtenteils ja.
Ja.
Also ich kann sagen, bei den afrikanischen Primaten, also alles mögliche an Schimpansen, Gorillas und eben halt auch Paviane, wo auch die Meerkatzen zugehören, dort habe ich sofort gelernt bekommen in meiner Lehre, niemals in die Augen schauen. Wenn du dir die Tiere im Gesicht angucken möchtest, guck denen auf die Stirn oder guck denen auf die Nase. Die haben wirklich auch dahingehend eine sehr gute Wahrnehmung. Aber Augenkontakt ist auch gleich Bedrohung.
Musstest du das für dich erst lernen? Also hast du dich dabei ertappt, dass du eben trotzdem dem Tier in die Augen geguckt hast?
Auf jeden Fall. Auch jetzt noch, weil ich sie mir mal angucken wollte, dann kommt eben halt auch mal der Augenkontakt und dann wird direkt gedroht. Dann wird das Maul aufgespalten, schön die Eckzähne gezeigt und das ist dann die ganze Zeit so ein schmatziges Maul aufreißen und bis die dann wirklich davon ablassen, das ist auch für die Vorstufe, aber bis die damit aufhören, dauert auch eine ganze Weile. Dann muss ich den Rücken zuwenden und auch erstmal gehen, weil sonst bin ich halt die ganze Zeit erstmal Gefahr.
Das geht ruckzuck sozusagen, ja?
Ja, also manche haben da wirklich, das sage ich ganz gerne, so einen Geduldsfaden wie eine Dynamitstange.
Ja, schnell. Okay. Und musst du dich auch klein machen? Also im Sinne von gebückt dort drin rumlaufen?
Nein, da sehe ich eher von ab, weil ich will ja auf mehr oder weniger Teil von denen sein.
Ja.
Wenn ich zu viel Unterwürfigkeit signalisiere, dann hören die gar nicht auf mich. Die sollen auf mich hören, die sollen reinkommen. Wir sollen untereinander auch eben halt aufeinander hören. Ich überordne mich nicht den Chef, also dem Mann,
ja.
Aber ich will eben halt auf einer Ebene generell mit den anderen Affen sein.
Wenn du die jetzt reinrufst früh, ist es wirklich jetzt nur rufen oder hast du Futter jetzt zum Locken? Also reicht tatsächlich deine Stimme dann auch?
Futter ist schon ein sehr wichtiges Mittel. Ich habe es tatsächlich so noch gar nicht ausprobiert, die so einzusperren. Beziehungsweise bei den Jacks funktioniert ganz gut, aber wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann ist erstmal nichts. Die hören zwar die Türe, aber die interessieren sie nicht. Und dann kann ich sie rufen, sage ich, kommt ihr? Und dann kriegt ihr erst rein, dann sage ich Hallo Jobali oder Hallo Munifa. Dann gehe ich quasi ein Stück weiter.
Ja.
Dann kommen die auch schon in die Tür rein, macht die Tür auf, verteilt Futter und dann sind sie auch schon drin.
Sind die denn nachts immer quasi draußen im Gondwanaland? Das klingt jetzt so, dass die eigentlich nicht jetzt wirklich im Stall bleiben müssen, sondern immer auch die Anlage zur Verfügung haben.
Ja, also sie haben die Möglichkeit zu pendeln, so sagen wir. Also die Tür zur Anlage und zum Stall ist immer auf. Das heißt, sie könnten eben halt nachts auf der Anlage sein. Aber hier im Gondwanaland regnet es eben halt nachts und bevor die nass werden, dann gehen sie eben halt lieber in den Stall, wo es schön trocken ist.
Ach, das würde sie auch stören, das mögen sie nicht?
Ja.
Wie lang ist denn das Fell von denen? Also würden die dann jetzt aussehen wie begossene Pudel?
Nicht unbedingt, aber halt normales, nasses Fell, so wie beim Kotzhaarhund auch.
Da frage ich doch gleich mal, wenn ein Tier so schön ist, sind die eigentlich eitel? Also Fellpflege mehr als bei anderen Primaten?
Ja, mehr als bei anderen Primaten eher weniger. Und ich glaube auch nicht, dass die eher eitel sind bei ihrem Aussehen.
Ja gut, das ist wieder arg vermenschlicht oder sowas, ja. Aber Fellpflege ist schon trotzdem auch ein wichtiger Teil der Beziehung.
Wie bei jedem Primaten anderen auch, das Grooming ist sehr vertreten. Also wenn es vertreten ist, dann weiß man auch, es ist eine sehr gut funktionierende Gruppe und auch bei unserer Gruppe Monifa beim Jack, Jack bei Monifa, Monifa bei den Jungtieren und die Jungtiere auch beim Jack.
Als du hierher gekommen bist, du sagst, du hattest vorher noch keine Diana-Meerkatzen. Ist das jetzt für dich ein schweres Einlesen gewesen? Also bist du, sag mal, hast du eine Woche vorher ständig nur mit Buch unterm Kopfkissen geschlafen?
Es ist viel Learning by Doing. Also ein Grundwissen sollte man schon haben. Primaten sind sehr aufwendige Pfleglinge.
Ja.
Ich habe ein bisschen Vorerfahrung mit Primaten, das ist nicht mit afrikanischen, aber konnte mir da viel herleiten. Aber ich habe eine gute Lehre genossen. Ich habe in meinem vorherigen Betrieb einen Primatenpfleger gehabt, der hat alles Mögliche auch an Meerkatzen gepflegt.
Ja,
und auch
ja.
Von denen konnte ich auch viel lernen, habe dann wirklich viel herleiten können. Aber eben halt jetzt so im direkten Arbeiten hilft Theorie oft auch nicht, sondern muss sich eben halt auch mal improvisieren und auf das verlassen, was man schon in der Praxis gemacht hat.
Was macht denn Primatenpflege für dich so besonders, so reizvoll? Ich vermute mal, du hast das auch gewollt.
Ja, also ich wollte schon immer Primatenpfleger werden.
Ja.
Primaten sind, wie man weiß, hochintelligente Tiere. Und
das kannst du auch bestätigen.
Kann ich definitiv bestätigen. Ja, ja. Und hohe Intelligenz will gefördert werden und gefordert werden auch.
Ja, ja.
Da bringt es nichts, einfach Futter reinzuschmeißen, was wir ja eh nicht machen. Und das war es für den Tag, sondern die wollen beschäftigt werden. Deren Intelligenz will auf die Probe gestellt werden. Und der Tagesablauf wird mal anders gestaltet werden oder einfach variiert werden. Dort ist eben halt der Pfleger sehr gefragt, zu improvisieren oder kreativ zu werden mit den Tieren.
Was sind so, sagen wir mal, deine Spezialitäten? Welche Spiele, welche Trainings bietest du denn so an?
Die Umgebungsbeschäftigung,
ja?
Oder Bereicherung und die Verhaltensbereicherungen. Und eben halt auf der Anlage kreativ zu werden. Die Anlage in Form von den Seilen mal umzustrukturieren, mal Laub oder Äste reinzumachen, aufzuhängen oder eben Gebautes, so zum Beispiel Würfel mit Löchern auf die Anlage zu hängen, wo sie eben halt mit ihren Fingern oder Händen durch müssen, um sie eben halt Futter zu verdienen oder eben halt Verhalten Natur nahe zu kommen,
ja.
Das Futter sich zu verdienen, in Anführungsstrichen, sich zu pflücken.
Wenn ihr sowas macht, merkt ihr auch immer sofort, dass die Veränderung spüren?
Ja.
Also auch veränderte Seile zum Beispiel, sagen wir mal, sie führen eben jetzt nicht mehr geradeaus, sondern ein Stück nach links, merken die sofort.
Ja, beim Jack habe ich es mal gemerkt, der hat so seinen Weg, eben halt in den Schieber zu kommen, also
ja.
in den Stall zu kommen und habe ich das Seil auch nur ein bisschen wegbewegt, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter. Das war ausreichend, dass er nicht mehr rübergehen konnte, sondern rüber springen musste. Und dann hat er, anstatt reinzulaufen, kurz einen Halt gemacht. Oh, gut, überlegt, warte, irgendwas ist anders und musste dann springen.
Ja.
Das macht schon viel aus.
Ja.
Einfach so ein bisschen aus dem normalen Trott, in Anführungsstrichen, rauszukommen und sich auch mal was anderes zu überlegen.
Aber er versucht das dann nicht zurückzubasteln oder sowas oder sich diesen Weg wieder herzustellen.
Nee, das akzeptiert er dann so, wie es ist.
Okay, und sagen wir mal, solche Sachen wie das mit dem Futter, das ist ja auch bei den, im Pongoland wird das ja auch viel gemacht, reagieren die gern auf sowas? Ich vermute mal, die mögen das auch, dieses Gespiel, oder?
Es darf nur nicht zu kompliziert sein, muss ich sagen.
Okay.
Wenn irgendwas nehmen wir mal eine Bambusstange. Wenn ich eine Bambusstange habe und die von beiden Seiten richtig schön mit Heu vollstopfe, dann kommen die leider nicht auf die Idee, also bisher noch nicht, das Heu rauszunehmen. Die müssen, da muss erstmal was rauskommen. Das heißt, es muss relativ locker sein, dass sie wenigstens schütteln können. Und wenn sie merken, oh, da ist eine Rosine rausgekommen, dann zupfen sie auch ganz schnell das Heu raus und dann können sie es ausschütteln.
Ja.
Also es muss schon, ich muss da ein bisschen klein anfangen, die so ein bisschen zu lehren, mit dem Enrichment umzugehen.
Macht ihr sowas täglich eigentlich oder wie ist da so euer Plan?
Ich versuche es zumindest.
Ja.
Ich habe natürlich ein sehr hohes Arbeitspensum. Ist die Diana-Meerkatzen sind ja nicht die einzigen Tiere, die ich pflege. Aber ich versuche wirklich eine freie Minute damit zu nutzen, den Tieren Enrichment zu bieten.
Wie viel Müll machen denn eigentlich Diana-Meerkatzen?
Tatsächlich nicht ganz so viel.
Ja.
Wenn sie wirklich Hunger haben, dann lassen sie nichts mehr übrig, weil an Futterresten.
Ja, ja.
Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt irgendwie eine Beschäftigung, eine Box oder so ein Plastikvase mit Heu fülle, dann heben sie das Heu nicht auf. Dann liegt es halt überall in der Anlage rum. So viel kann ich sagen. Da ist das schon ein bisschen.
Und wie ist es mit der persönlichen, ich sage jetzt mal, Hygiene? Also haben die zum Beispiel auch feste Kotplätze oder ist das da nicht so?
Nö, das läuft einfach raus. Also das ist, da kann man sagen, die setzen sich dann schon so wie auf so einem Donnerbalken, schön mit dem Hintern auf eine freie Fläche, dass es schön runterplatscht.
Ja.
Kacken sich dann eher seltener auf die Gangäste und Seile, sondern muss schon auf den Boden fallen. Das machen sie dann schon. Aber wo ist egal.
Ich war hier, sozusagen, ein klares
Also da kann man dann auch wirklich sagen, wenn ich dann zum Beispiel im Stall bin, niemals unter einem Affen drunter herlaufen, weil sonst kann es eben halt sein, dass mal die ein oder anderen Exkremente auf einen selber landen.
Den Respekt hätten sie nicht, sozusagen. Habt ihr eigentlich sonst auch noch viele andere Meerkatzen hier im Zoo Leipzig?
Ja, wir haben zwei Arten, Diana-Meerkatzen und quasi die direkten Nachbarn, kann man so sagen, Eulenkopf-Meerkatzen.
Direkte Nachbarn jetzt in der Natur oder hier im Gondwanaland?
Im Gondwanaland.
Also kommen die miteinander klar? Also ich meine, wie sehen die sich gegenseitig? Als Bedrohung oder als interessante Nachbarn?
Die leben ja schon eine ganze Weile miteinander.
Ja,
Quasi im direkten Blickkontakt. Die trennt eigentlich nur so ein Arbeitsweg von uns. Und dann sind schon die Gehege aneinander. Die können sich durch Gitter sehen und vor allem auch hören. Und wenn mal Stress in einem von den beiden Gruppen sind, dann sind auch beide alarmiert, weil dann hören die das, die nehmen das wahr. Die sprechen wahrscheinlich nicht dieselbe Sprache, aber wissen, dass das Stress ist. Und dann sind sie ja eben halt sehr aufmerksam. Aber ansonsten interagieren die nicht viel miteinander.
Wie aktiv sind die eigentlich, die Diana-Meerkatzen? Also ich nehme jetzt mal den Löwen als klassisches Beispiel, der jetzt nicht so viel Betriebsamkeit zeigt über den Tag. Wie ist das bei den Meerkatzen?
Sehr aktiv, da ist immer Action. Also sie sind so vor allem auch tagaktiv und dem werden sie auch gerecht. Also wenn mal Ruhe ist, dann sitzen die eben halt alle zusammen und grummen sich so ein bisschen und liegen auch mal in der Sonne ganz entspannt. Aber ansonsten ist immer Action. Sie laufen durch jeden Tag, den ganzen Tag quer durchs Gehege, da ist immer Action.
Und wie schlafen die eigentlich? Also sieht man Affen auch mal schlafen?
Ja, also die legen sich ganz normal wie wir auf dem Bett auf der Seite ab.
Auf dem Ast?
Ja, also meistens eher in der Astgabel oder halt jetzt bei uns auf den Brettern liegen. Sie können sich wirklich schön flach ablegen.
Ist das eine stabile Lage? Oder also ich weiß ja, wie ich im Doppelstockbett schon runtergefallen bin oder sowas. Das passiert denen nicht, oder?
Nein, also nein. Ich glaube nicht. Also,
da willst du dich mal festlegen, sozusagen.
Ja.
Und wenn dann ein Jungtier kommt, es wird jetzt kein Nestbau stattfinden oder sowas? Oder gibt's, was sind die Rückzugsmöglichkeiten, die sich suchen? Ich weiß, du wartest erst noch drauf, dass es passiert, aber du bist ja garantiert schon informiert.
Also die brauchen jetzt eigentlich nicht direkt so Rückzugsmöglichkeiten. Klar, der Stall würde sich dann anbieten.
Ja, klar, ja.
Aber auch im Regenwald ist großes Dickicht, aber...
Die bauen sich da jetzt nicht so.
Die bauen sich kein Nest. Das Jungtier kommt dann meistens in der Nacht, wo es eben halt am sichersten ist, weil alles schläft. Und dann verbringt es eben halt die ganze Zeit bei der Mama. Also ist es da auch sicher.
Maurice, das verschieben wir auf jeden Fall das nächste Mal. Wenn auch du das erste Mal Nachwuchs bei den Diana-Meerkatzen erlebt hast, ich meine, das ist ja dann nochmal eine kleine Extra-Geschichte, die irgendwie besonders ist, auf die ich mich auch freue. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick ins Leben dieser wirklich sehr schönen, ich habe es tatsächlich nur von Foto oder zumindest auch mal hier im Gondwanaland gesehen, sind wirklich sehr, sehr schöne und bezaubernde Tiere. Vielen Dank und weiter natürlich viel Erfolg hier.
ja, sehr, sehr vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
Ja.
Und ich hoffe auch mal auf ein Wiederhören.
Oh Gott. Das bestimmt. Du bist ja auch erst im Ankommen in Leipzig.
Richtig.
Genau so ist es.
War ein volles Programm, aber man wird mich vielleicht das letzte Mal hören. Und ich kann nur empfehlen, einfach mal sich Zeit zu nehmen, ins Gewaltland zu kommen und den Dianamai-Katzen mal wirklich einen etwas längeren Besuch abzustatten, weil dann sieht man wirklich mal die Tiere, wie sie in der Natur auch wären.
Vielen Dank, das nehmen wir einfach so mit, das kann ich nur unterstützen. Danke dir.
Ich danke auch.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.